Respekt, der Podcast vom LSVD.
Hallo und herzlich willkommen wieder im Respekt-Podcast, eurem LSVD-Podcast. Und ich schlüpfe mal wieder von der Rolle der Pressesprecherin in die Rolle der Interviewerin. Und zwar habe ich heute einen Gast, Klaus Jetz, unseren Geschäftsführer des LSVD, aber auch der Menschenrechtsstiftung vom LSVD, der Hirschfeld-Eddy-Stiftung. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hi.
Gerne, hallo, guten Tag.
Stell dich doch gerne nochmal vor, welche Pronomen du benutzt und auch, wie lange du denn schon beim LSVD bist.
Ja, gerne. Klaus Jetz, Pronomen er. Ich bin beim LSVD seit 1995, damals als Pressesprecher habe ich angefangen und seit 2003 bin ich der Geschäftsführer. Bei der Hirschfeld-Eddy-Stiftung bin ich seit Anfang an eben auch dabei, seit 2006, als wir die aus der Taufe gehoben haben.
Heute sprechen wir aber gar nicht so sehr über die Kernarbeit des LSVD wie vielleicht schon manchmal hier im Podcast, sondern über ein Thema, das uns jetzt seit ein bisschen über einem Jahr sehr intensiv beschäftigt, und zwar die Equal Rights Coalition. Wir wollen euch vorstellen, was das eigentlich ist als Konzept, wie unsere Arbeit diesbezüglich gerade aussieht, aber auch was das für eine Bedeutung für die internationale Menschenrechtspolitik für LSBTIQ hat. Wir sehen ja gerade eine verstärkte Anti-Gender-Bewegung, wie sie sich selber auch bezeichnet. Wir sehen international aber auch viele Verflechtungen von Gesetzgebungen, die ganz spezifisch unsere Rechte wieder einschränken wollen, von Uganda bis Russland. Diese Woche haben wir gehört von einem Angriff auf das Goethe-Institut, das wahrscheinlich einen homophoben Hintergrund hatte in Bulgarien. In diesem internationalen Zusammenhang, was ist die ERC? Was kann die ERC?
Also die Equal Rights Coalition ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 42 Staaten. Die haben sich 2016 in Montevideo bei einer Konferenz, einer LSBTI-Konferenz, verabredet, diese Koalition zu bilden, weil die UN nicht immer ganz einfach ist, wenn es um das Thema LSBTI geht. In Genf etwa im Menschenrechtsrat gibt's immer wieder Opposition von Verfolgerstaaten, vom Vatikan über Russland bis hin zu arabischen Staaten, die meinen, sie müssten die Menschenrechte von LSBTI zurückstutzen. Die reden dann davon, das sei eine Agenda des Westens, etwa der westlichen Staaten. Deswegen haben sich, damals waren es über 20 Staaten, einfach zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen eine weitere Plattform bilden, eine multilaterale Plattform, um das Thema LSBTI Q plus Sternchen und ihre Menschenrechte weiter voranzubringen. Also wirklich die proaktiven Staaten, Nordamerika, Nordeuropa, Westeuropa, aber vor allem auch lateinamerikanische Staaten. Ich hatte ja schon gesagt, das ist 2016 aus der Taufe gehoben worden in Montevideo in Uruguay, damals bei einer Konferenz zum Thema LSBTI, Menschenrechte und weitere Förderung von LSBTI-Projekten in aller Welt. Also eine Konferenz, die wir auch 2013 als Hirschfeld-Eddy-Stiftung und LSVD hier in Berlin schon ausgerichtet hatten. Das hat einen Vorlauf, geht zurück bis, ich würde sagen, 2010 bereits. Aber seit 2016 gibt es diese multilaterale Plattform, und das Besondere bei der Equal Rights Coalition ist, es sind eben nicht nur Staatenvertreterinnen dort, die sich austauschen, sondern eben auch die jeweiligen Zivilgesellschaften. Und da können wir uns sehr gut einbringen.
Vielleicht kannst du noch mal kurz was über den aktuellen Status erzählen. Wer hat denn seit 2022 den Vorsitz? Wie läuft die Zusammenarbeit aus der Zivilgesellschaft und den Staaten?
Den Vorsitz teilen sich im Moment Deutschland und Mexiko. Wir haben das übernommen im letzten Jahr von Großbritannien und Argentinien. Der Vorsitz ist immer 2 Jahre, und davor die Jahre waren Kanada und Chile, die sich den Vorsitz geteilt hatten. Also Deutschland und Mexiko im Moment. Beide Regierungen sind mit Kolleginnen aus den jeweiligen Außenministerien immer dabei, und wir als Zivilgesellschaft vom LSVD und die Fundación Arcoiris aus Mexiko.
Da haben wir eine Sprachnachricht bekommen, und zwar von Gloria Carriaga von der Fundación Arcoíris.
Creo que esta oportunidad nos va a beneficiar definitivamente para dejar una huella clara de los esfuerzos que estamos haciendo y para la construcción de una nueva sociedad.
Ja, Gloria geht eben ein auf die Zusammenarbeit zwischen LSVD und Fundación Arcoíris im Rahmen des Vorsitzes dieser Equal Rights Coalition. Und sie sagt, dass es eine einmalige Gelegenheit für beide Organisationen ist, um die Bedarfe von LSBTI in aller Welt aufzuzeigen gegenüber den anwesenden Staatenvertreterinnen, dass es uns gelingt, das Thema LSBTI und Menschenrechte voranzubringen. Es ist nämlich so, dass es einmalige Gelegenheiten sind, Staatenvertreterinnen in den online stattfindenden regelmäßigen Treffen zu sensibilisieren für das Thema LSBTI und Menschenrechte und aufzuzeigen, wie die Situation in verschiedenen Weltregionen ist und auch um aufzuzeigen, was sie tun können in Fällen von beispielsweise, was in Uganda passiert ist oder was gerade auch in Ostafrika, in vielen Staaten Afrikas eben gerade geschieht. Wie kann man darauf reagieren? Diplomatisch, in der Entwicklungszusammenarbeit, überhaupt in den bilateralen und multilateralen Beziehungen mit diesen Ländern.
Von der Idee her, glaube ich, ist jetzt schon rübergekommen, was die ERC als Konzept ist, aber wie funktioniert denn genau diese Zusammenarbeit?
Ja, das Herzstück der Equal Rights Coalition sind eigentlich vier, im Moment sind es vier thematische Gruppen oder vier Arbeitsgruppen. Das sind die Gruppen beispielsweise Diplomatie, also was kann die Diplomatie und wie kann die Diplomatie reagieren, was kann sie tun? Das andere sind die UN-Nachhaltigkeitsziele, SDG 2013, und die LSBTI-Inklusion eben als weiteres großes Thema. Dann der ganze Bereich finanzielle Unterstützung für LSBTI-Projekte im globalen Süden, aber auch in Osteuropa. Also eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Donors. Und die vierte Arbeitsgruppe ist auch sehr interessant und wichtig. Die nennt sich National Legislation und Best Practice Beispiele. Sozusagen, dass das Rad nicht immer neu erfunden werden muss, sondern dass die Staaten sich eben auch austauschen über Themen wie drittes Geschlecht. Kann Deutschland sich gut einbringen und kann sagen, wie es hier gelaufen ist, was wir hier gemacht haben. Oder bei dem Thema Verbot von Therapieangeboten, Umpolung, sogenannte Umpolung von LSBTI in Deutschland auch verboten, kann Deutschland eben auch was zu beitragen und anderen erzählen, wie es hier gelaufen ist. Also immer das Thema National Legislation, was haben wir? Also nicht nur auf der Gesetzesebene, durchaus auch auf der gesellschaftspolitischen Ebene. Was können die Staaten tun, um Homosexuellenfeindlichkeit und Transfeindlichkeit zu bekämpfen? Also Stichwort nationaler Aktionsplan gegen Homophobie und Transphobie. Könnte beispielsweise thematisiert werden in den regelmäßigen Treffen. Deswegen drängen wir auch so darauf, dass eben nicht nur das Auswärtige Amt teilnimmt bei den regelmäßigen Treffen der verschiedenen Arbeitsgruppen, sondern eben auch die anderen Ministerien vom BMZ, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, über das Justizministerium, Innenministerium und auch das Familienministerium. Alle diese Ministerien können eigentlich viel lernen, aber auch viel beitragen in den verschiedenen Treffen. Das heißt, wir haben diese vier regelmäßig, also monatlich stattfindenden digitale Austauschtreffen. Dort, die haben jeweils, jede Arbeitsgruppe hat eben auch verschieden einen Vorsitz, bestehend aus zwei Ländern, meistens eine Regierungsvertretung und eine zivilgesellschaftliche Vertretung. Die teilen sich den Co-Vorsitz der Arbeitsgruppen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch regelmäßige Gremientreffen, die sich mit dem weiteren Aufbau und Ausbau der Equal Rights Coalition beschäftigen. Also die Co-Vorsitzenden treffen sich regelmäßig. Dann gibt es natürlich eine, wie soll ich das nennen, eine Generalversammlung aller also zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen, Civil Society Network Meeting etwa, aber auch so etwas wie das Leitungsgremium Executive Committee, die sich auch regelmäßig treffen, um über Themen wie Einrichtung des Sekretariats und Auswahl von Bewerbungen, aber auch so etwas wie Verabschiedung von Resolutionen oder gemeinsamen Erklärungen, beispielsweise zu Uganda oder jüngstens eben Nepal und Eheöffnung, um das zu besprechen, zu verabschieden und dann auch eben online zu stellen.
Ein weiteres Thema, was euch ja auch beschäftigt, ist ja auch der Ausbau, dass mehr Mitgliedstaaten und mehr zivilgesellschaftliche AkteurInnen aus den verschiedenen Ländern mit an den Tisch kommen.
Da ist es wichtig, erstmal zu sagen, es geht nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität. Also wer mitmacht bei dieser Equal Rights Coalition ist wichtig. Wir haben jetzt im Moment auch Mitgliedstaaten, die eigentlich nichts zu suchen haben in dieser Equal Rights Coalition. Also Regierungen, die etwa eine Breitveranstaltung im eigenen Land verbieten oder die überhaupt keinen Austausch mit ihrer Zivilgesellschaft pflegen. Das ist eigentlich ein Widerspruch zu den Prinzipien der Equal Rights Coalition. Und dennoch sind sie seit 2016 dabei. Und wir haben auch Kriterien entwickelt, so wie die Mitgliedstaaten für ihre Teilnahme Kriterien entwickelt haben in der Equal Rights Coalition, haben wir als Zivilgesellschaft auch Kriterien entwickelt. Warum macht es überhaupt Sinn und wie kann es Sinn machen, dort dabei zu sein? Es geht ja nicht darum, eine neue ILGA World oder sowas zu schaffen. Der Austausch findet ja auch statt. Es geht darum, dass es zivilgesellschaftliche Organisationen sind, die eben den Austausch mit ihren Regierungen bereits praktizieren, die eingeladen und gehört werden von ihren Regierungen und Parlamenten, die eben auch ihre Regierungen versuchen zu überzeugen, mehr zu tun im Bereich LSBTI und Menschenrechte, gleicher Rechte, aber auch mehr Funding für LSBTI-Projekte. Also im Grunde genommen sollten es insbesondere Organisationen aus Staaten sein, wo Homosexualität, Transgeschlechtlichkeit nicht kriminalisiert werden, wo eben der ganz normale demokratische Austausch zwischen Regierungen und Zivilgesellschaft stattfindet, dass die Leute gehört werden bei Gesetzesvorhaben, ist ganz wichtig. Ansonsten können wir natürlich immer bei den verschiedenen Treffen Kolleginnen, Freundinnen aus verschiedenen Ländern einladen. Und das tun wir auch, die über die Situation in ihren Ländern ganz aktuell berichten können. Also beispielsweise hatten wir bei den letzten Treffen immer natürlich auch Kolleginnen aus Uganda, aus Kenia, aber auch aus Indonesien und anderen Ländern dabei, in denen ein Rollback droht oder bereits stattgefunden hat, um ganz aktuelle Informationen zu teilen und um auch die Bedarfe gegenüber den anwesenden Regierungsvertreterinnen zu formulieren, ganz klar Forderungen zu stellen, wie darauf reagiert werden soll. Im Moment suchen wir Kontakt zu verschiedenen Organisationen in Ländern wie beispielsweise Südafrika oder Indonesien oder Nepal, Länder, in denen eigentlich auf der rechtlichen Ebene eine Entwicklung stattgefunden hat, die proaktiv ist, die die Menschenrechte von LSBTI unterstützt, um zu sehen, inwieweit macht es Sinn, dass eben nicht nur die zivilgesellschaftlichen Organisationen, LSBTI-Organisationen aus diesen Ländern bei der ERC mitmachen, sondern eben, wie kann es auch gelingen, dass beispielsweise die Regierung Nepals sich engagiert im Rahmen der Equal Rights Coalition. Generell ist es wichtig, dass es Regierungen aus dem globalen Süden sind, weil der Norden recht gut vertreten ist. Und wir wollen natürlich auch ein Gleichgewicht zwischen Nord und Süd, Ost und West herstellen in dieser Equal Rights Coalition. Ganz wichtig wäre es, dass mehr Länder oder Regierungen aus Afrika dabei wären. Allerdings ist da natürlich, so wie die Lage ist eigentlich mehr problematisch. Aber die Bundesregierung und auch Mexiko haben schon Kontakt gesucht zur südafrikanischen Regierung, um zu sehen, ob sie Interesse haben, sich zu engagieren, genauso wie zu anderen Ländern, etwa Brasilien oder Kolumbien. Bislang ist es so, dass aus Afrika eben nur Cabo Verde dabei ist, Kap Verden, die anderen Länder eben aufgrund der problematischen Gesetzeslage eben nicht. Das ist schade, aber wir arbeiten daran, dass es eben mehr werden. Ja, wir als Zivilgesellschaft versuchen zivilgesellschaftliche Organisation zu überzeugen. Die Regierungen versuchen über diplomatische Kanäle die Regierungsvertretungen zu überzeugen.
Du hast gerade schon das Thema Rollback angesprochen. Es wird ja in der menschenrechtlichen Entwicklungszusammenarbeit auf der ganzen Welt seit Jahren von dem Konzept des Shrinking Space gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, worum es geht, was die Gefahr ist und wie sich auch dieses Bild sozusagen über verschiedene Regierungen, über verschiedene Kontinente hinweg ähnlich zeigt.
Ja, das ist ein Phänomen, das betrifft eigentlich alle Weltregionen, dass die Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft mehr und mehr eingeschränkt werden, auf verschiedenste Art und Weise. Was wir beobachten, ist eben, dass zivilgesellschaftliche Organisationen ihren Rechtsstatus verlieren, dass alles daran gesetzt wird, dass sie aus dem Ausland keine Mittel mehr empfangen können, dass sie sich als ausländische Agenten etwa registrieren müssen. Und was wir da beobachten, ist natürlich, dass viele beispielsweise von Russland eben auch abschreiben, Gesetzesregelungen, willkürliche Regelungen, die dort geschaffen wurden, einfach übernehmen. Das dient natürlich dazu, eine stärker gewordene Zivilgesellschaft wieder zurückzustutzen, klein und schwach zu halten, weil es den Regierungen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht passt, dass es eine starke Zivilgesellschaft gibt. Das ist natürlich in erster Linie in autoritär regierten Ländern zu beobachten. Von Russland über Uganda, wo auch eine Rekriminalisierung oder eine Verschärfung der bereits bestehenden Kriminalisierung stattfindet. Dort ist es zu beobachten, aber auch in eigentlich demokratisch verfassten Ländern ist es einfach festzustellen, dass immer mehr Regelungen getroffen werden, um eben den Einfluss von NGOs zurückzudrängen. Das ist ein Phänomen, was nicht nur uns betroffen macht, sondern überhaupt die Menschenrechtspolitik und Menschenrechtsorganisationen in den offenen Gesellschaften. Bei uns im Land würde ich sagen, sollte man vielleicht nicht vom Shrinking Space in Deutschland sprechen, obwohl wir natürlich durch einen unglaublichen Bürokratieaufbau auch damit konfrontiert sind, dass unsere Handlungsspielräume mehr und mehr eingeengt werden, einfach weil wir viel mehr Verantwortung aufgeladen bekommen, mit viel mehr Bürokratie konfrontiert sind, wenn es darum geht, Projekte zu beantragen, Projekte durchzuführen und Projekte abzurechnen und Verwendungsnachweise zu erstellen. Erstens macht es jedes Bundesministerium anders, wie es gerade für richtig hält, und vorgeschaltete Organisationen, die Ministerien dabei unterstützen, machen es eben auch so. Wir stellen im Moment fest, dass die Bürokratie zunimmt und die Regelungen wieder zunehmen, dass es immer schwieriger wird, Projekte so durchzuführen, dass sie zielführend einfach Sinn machen.
Zusammen arbeitest du dort ja mit unserem ERC-Officer und Doug wird jetzt selber kurz von deren Arbeit für die ERC und den LSVD erzählen.
As ERC officer, my job is to coordinate the engagement of LSVD as the civil society co-chair of the coalition, in partnership with Fundación Arcoiris, as well as the governments of Mexico and Germany. In addition, I also work as a liaison amongst all the different components of the mechanism, not just the different co-chairs, but also our executive committee, our four thematic groups, our civil society core group, and our civil society network. Some of my main tasks include drafting and circulating statements and declarations, organizing and designing events with global partners and stakeholders, as well as overseeing the membership, engagement, and participation in this mechanism, both from governments as well as from civil society. What I have found most surprising about my role is that the fight for LGBTQI rights is never really over. Every time we face a challenge at the global or national scales, I find that we're barely done resolving it when we find out about a new situation needing our attention somewhere else, which means that we have to stay constantly alert to social, political, and cultural changes and trends around the world to keep an eye on situations where the lives and freedoms of LGBTQI people may be at risk.
Wir haben jetzt ja ungefähr schon angesprochen, dass gerade ungefähr die Halbzeit rum ist von dem deutschen ERC-Vorsitz oder bald zumindest. Was hat sich denn seitdem getan? Was wünscht ihr euch, was wünschen wir uns für die ERC in der Zukunft?
Also es hat sich in dem letzten Jahr einiges getan. Wir haben DAC gehört. DAC ist eben seit Jahresende oder Jahresanfang unser ERC-Officer. Wir sind sehr froh, dass wir DAC gefunden und eingestellt haben. Es ist nicht einfach, gute Leute zu finden für diesen Job, die auch zweisprachig sind, die über das Know-how verfügen, im Rahmen internationaler Arbeit fit zu sein, die auf der multilateralen Ebene eben sich auch bewegen können, die mit Staatenvertreterinnen kommunizieren können. Also ganz wichtig, dass wir DAC haben, auch dank natürlich der Projektförderung des Auswärtigen Amtes. Das hatten wir von vornherein klar gemacht, als wir ans Auswärtige Amt herangetreten sind und gebeten haben, dass Deutschland diesen Co-Vorsitz doch bitte übernehmen möge für die nächsten 2 Jahre und dass wir als Zivilgesellschaft, als LSVD zur Verfügung stehen, allerdings nur mit einer Projektförderung, weil wir es nicht on top machen können, sondern um es nachhaltig zu machen, braucht es eben auch Geld im Rahmen einer Projektförderung. Und das war kein Thema, das war kein Problem. Sehr gut. Also das ist gelaufen. Seitdem haben wir versucht, und es ist uns auch teilweise gelungen, die Struktur der ERC weiter zu festigen, voranzubringen, beispielsweise durch die Einrichtung eines Sekretariats. Da stehen wir kurz davor. Der Auswahlprozess ist gelaufen. Eine Organisation wurde gefunden, um in den nächsten Jahren das Sekretariat für die ERC zu übernehmen. Das heißt, all die verwaltungstechnische Arbeit, die wir bislang als Zivilgesellschaft gemacht haben, die auch DAC, unser ERC-Officer, zum größten Teil im Moment übernimmt, dass die durch ein Sekretariat übernommen werden kann, gerade auch im Hinblick auf die Konferenz nächstes Jahr in Mexiko, wo ja sehr viel Verwaltungsarbeit dann auch auf uns zukommen wird. Und das sind natürlich Regierungsvertreterinnen, mit denen wir zu tun haben, die wälzen es gerne an Zivilgesellschaft ab. Also, da brauchen wir dieses Sekretariat, so dass wir uns auf das Eigentliche konzentrieren können, und das sind die Inhalte des Ganzen. Und auch den weiteren Ausbau des Netzwerkes. Uns ist es gelungen, auch in den letzten Monaten beispielsweise spanische Zivilgesellschaft an Bord zu holen. Die Regierung ist bereits dabei gewesen, aber Zivilgesellschaft noch nicht. Die ein oder andere Organisation aus Ländern hier in Europa, Österreich, Schweiz, interessieren wir für das Thema und hoffen, dass die eben auch wie ihre Regierungen künftig dabei sind. Die pflegen ja auch den Austausch mit ihren Regierungen. Die machen auch Projekte im globalen Süden, sodass es wichtig ist, dass sie dabei sind. Wir sind im Gespräch, im Austausch auch mit Organisationen in Kolumbien oder auch in Brasilien, in Südafrika, um sicherzustellen, dass diese Länder demnächst Mitgliedstaaten der Equal Rights Coalition werden. Also das sind durchaus Sachen, die wir vorangebracht haben in einigen Monaten. Natürlich auch weiterhin die Website, die Aktualisierung der Webseite. Wir haben verschiedene Statements, gemeinsame Statements formuliert und auch veröffentlicht, etwa zu Uganda, zu den Cook Islands oder eben auch zu Nepal, wo es um die Öffnung der Ehe ging. Also im positiven wie im negativen Sinne reagieren wir, oder wir reagieren in negativen Fällen wie in positiven Fällen auf gute Entwicklungen und auf schlechte Entwicklungen, sprechen eben Sorge dafür, dass die Regierungen sich absprechen bei diesen Themen. Also das alles sind Erfolge, die wir aufzuweisen haben. Wir fordern aber auch, und das ist aber, denke ich, auch auf dem halbwegs guten Wege, mehr Engagement der Bundesregierung in diesem Bereich. Co-Vorsitz der Equal Rights Coalition. Also dass nicht nur das Auswärtige Amt dort eine Rolle spielt mit einem Kollegen, sondern eben auch die anderen Ministerien sich engagieren in den verschiedenen Arbeitsgruppen. Der Kollege aus dem Auswärtigen Amt hat eben bei anderen Ministerien schon vorgefühlt, wir tun das auch, wir adressieren das BMZ, das BMJ, das BMFSFJ mit der Bitte, sich doch in den verschiedenen Arbeitsgruppen, dort wo es Sinn macht, einzubringen. Und das nicht nur während dieses Co-Vorsitzes, sondern auch darüber hinaus. Wir haben gefordert, und das haben wir am letzten Verbandstag nochmal bekräftigt, als Beschluss der Mitgliederversammlung, wir fordern, dass Deutschland eben auch einen Sonderbotschafter für LSBTI-Rechte ernennt, eine Sonderbotschafterin, wie auch immer, weil wir meinen, Sven Lehmann, der macht einen guten Job, aber er ist mehr für die heimischen Themen zuständig, für die Inlandsthemen, Aktionsplan gegen Homophobie und Transphobie, auch andere Themen, die wichtig sind, die er anpackt. Aber ihm bleibt kaum die Zeit, um in der Welt herumzureisen, wie Jessica Stern oder wie der Kollege aus Großbritannien oder aus Frankreich. Alle diese Länder haben auch einen Sonderbotschafter, eine Sonderbotschafterin für LSBTI, und Menschenrechte, warum soll Deutschland das nicht haben? Deutschland stünde es wirklich gut zu Gesicht, mehr Engagement in diesem Bereich an den Tag zu legen. Wie dann hinterher der Titel dieser Person ist, spielt, glaube ich, keine große Rolle, ob es eine Botschafterin für feministische Außenpolitik wird oder ein Sonderbotschafter für LSBTI-Themen. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, sondern dass es eine Ansprechperson innerhalb der Bundesregierung gibt, an die sich die anderen Kolleginnen aus den anderen Ländern auch wenden können, um gemeinsam die Sache voranzubringen. Es hätte ein ganz anderes Gewicht, wenn so ein Sonderbotschafter, eine Sonderbotschafterin beispielsweise nach Südafrika führe und dafür werben würde, dass die Regierung in der Equal Rights Coalition ja eine große Rolle spielt, sich als zweites afrikanisches Land auf dieser multilateralen Plattform engagiert. Das wäre ein gutes Signal und man wird ganz anders gehört, als wenn es auf ganz normalen diplomatischen Kanälen passiert.
Ich finde, daran sieht man eben auch, wie unsere verschiedenen Inlandsthemen, aber eben auch unsere internationale Menschenrechtsstiftung mit der Arbeit der ERC eigentlich Hand in Hand geht. Also die Themen sind ähnliche. Die Themen sind zum Beispiel auch wie in unserem aktuellen HES-Projekt der Zusammenhang oder das Verhältnis von Glaube und LSBTIQ-Menschenrechten. Und eigentlich bestärkt sich diese Arbeit und muss auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen durchgeführt werden, um erfolgreich zu sein. Und ich würde dich vielleicht nochmal einladen, weil du ja auch für die HES, für unsere Menschenrechtsstiftung arbeitest, an diesem Beispiel Glaube, Verhältnis zu LSBTIQ-Menschenrechten nochmal zu erzählen, was da aktuell bei euch ansteht und vielleicht auch auf unsere lokale Veranstaltung in Osnabrück aufmerksam zu machen.
Also ich denke auch, das eine ist von dem anderen nicht zu trennen. Die Themen Menschenrechte, Außenpolitik, Innenpolitik greifen ineinander ein, sind miteinander verbunden. Wir lernen von anderen und können unsere Erfahrungen weitergeben. Wir sind natürlich auf internationaler Ebene mit ähnlichen Themen konfrontiert wie hier im Inland. Wir haben eine bestimmte Rolle aufgrund unserer Geschichte und die haben wir auch wahrzunehmen. Was wir machen im Projekt We Believe in Change in diesem Jahr mit der Hirschfeld-Eddy-Stiftung, wir haben ja eine jährliche Projektförderung durch das Bundesministerium der Justiz auf Beschluss des Deutschen Bundestages. In diesem Jahr eben das Thema LSBTI und Glauben, Religionsfreiheit als Paket sozusagen. Also das sind ja freie Entfaltung der Persönlichkeit, Religions-, Glaubensfreiheit. Das sind ja Teile der Menschenrechte, die zusammengehören. Und da haben wir immer gesagt, die Menschenrechte kann man nur im Paket nehmen. Man kann sich nicht herauspicken, was einem gefällt. Wir versuchen in diesem Jahr dafür zu sensibilisieren für das Thema LSBTI auf der einen Seite und Religionen auf der anderen Seite, dass das kein Widerspruch sein muss, dass sich das nicht sozusagen ausschließt. Es gibt gerade in afrikanischen Ländern viele queere Menschen, die sehr gläubig sind, auch viele Menschen, denen die Familie sehr wichtig ist als soziales Netz, aber auch eben die Glaubensgemeinschaft wichtig ist, weil die Religion spielt in vielen dieser Länder eine größere Rolle als vielleicht hier in Berlin. Das muss man sich vor Augen führen. Jetzt erfahren aber viele queere Menschen in diesen Gesellschaften durch ihre Religionen Verfolgung, Ausgrenzung, Hasspredigten. Das führt dazu, dass queere Menschen in diesen Ländern ihre eigenen Glaubensgemeinschaften gründen, inklusive Kirchen gründen, also durchaus von ausgebildeten Theologinnen, Pastorinnen, die hingehen und in Südafrika, aber auch in Ruanda, in Uganda eigene Glaubensgemeinschaften gründen, inclusive Affirmative Ministries etwa in Südafrika, und nicht nur Seelsorge betreiben, sondern auch ganz klar aufzeigen, dass der Glaube und die freie Entfaltung der Persönlichkeit auch im Bereich Sexualität kein Widerspruch sind, sondern durchaus zusammengehören können. Da versuchen wir in die hiesige Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechtsszenerie hinein aufklärend und vernetzend zu wirken. Wir versuchen Kontakte, die wir haben, herzustellen. Wir versuchen, die konfessionellen Träger der Entwicklungszusammenarbeit hier aus Deutschland für das Thema zu erwärmen, stellen immer wieder Kontakte her, wenn Leute aus afrikanischen Ländern kommen, die über Glaubensgemeinschaften verfügen, dort engagiert sind, diese gegründet haben, Kontakte nach Brot für die Welt oder Miserior, wie auch immer, herzustellen, um für das Thema zu sensibilisieren, aber auch um aufzuzeigen, wo Förderung eben auch Sinn machen kann. Also diese großen konfessionellen Träger, die müssen ja nicht jetzt nur diese kirchlichen Organisationen und Kirchen unterstützen, die vor Ort dafür Sorge tragen, dass Gesetzesverschärfungen stattfinden und umgesetzt werden, Verfolgung von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit zunehmen, die im Grunde genommen Hass predigen in ihren Gotteshäusern. Das alles sollte man eben nicht fördern, weil das ist der Entwicklung einer Gesellschaft nicht zuträglich, sondern ist kontraproduktiv. Es gibt aber durchaus, wenn man konfessionelle Organisationen fördern will, eine ganze Palette an Möglichkeiten, dass das stattfindet, ohne dass man Schaden anrichtet. Das versuchen wir in diesem Jahr zu thematisieren mit den relevanten Playern. Wir haben am 7. September in Osnabrück eine halbtägige Konferenz. Da geht es um das Thema We Believe in Change, haben verschiedene Akteurinnen eingeladen aus dem Inland wie aus dem Ausland. Wir betrachten den afrikanischen Kontinent, also christliche Religionen insbesondere, aber wir blicken auch in den Osten Europas und schauen, welche Rolle spielen eigentlich die verschiedenen Kirchen in Osteuropa, die orthodoxe Kirche, aber auch christliche, katholische Kirchen, die es gibt. Und es ist ja auch so, dass in Osteuropa es immer ein großes Thema war, Religion, Glaube auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ablehnung von queeren Menschen. Das ist ein Thema natürlich, wenn wir so ein kleines Land wie Lettland uns anschauen, mit verschiedenen großen Religionen, und jede Religion überbietet sich im Abwehrkampf gegen Homosexualität. Also wir meinen, das ist zwar ein Fakt, aber das muss nicht so sein. Wir wollen im 375. Jahr des Friedensschlusses in Osnabrück und Münster, der Religionsfriede, schauen, ob es auch einen Religionsfrieden für queere Menschen braucht. Und wir glauben, das braucht es, und es gibt Möglichkeiten, und diese wollen wir aufzeigen und thematisieren.
Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes, wie übrigens auch den Twitter-Account der ERC Coalition, damit ihr dort aktuell sehen könnt, was gibt's für Statements, was gibt's vielleicht auch für Veranstaltungen, die auch öffentlich sind. Wo kann ich unterstützen und helfen? Das geht zum Beispiel auch gerade bei unserer queeren Nothilfe Uganda, die wir mitgegründet haben. Dort könnt ihr euch einbringen und spenden. Und ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du heute im Podcast warst.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Willst du Aufklärung für die Lebensrealität von LSBTQ, politische Themen und die neuesten Podcast-Folgen immer in deinem Social-Media-Feed? Dann folg uns auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Wir freuen uns darauf, mit dir im respektvollen Austausch zu gehen und zu hören, was dir gerade an Themen wichtig ist. Feedback zum Podcast an podcast@lsvd.de. Bis zum nächsten Mal, eure Kerstin.
Das war Respekt, der Podcast vom LSVD. Mehr vom Lesben- und Schwulenverband im Netz. lsvd.de